Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 99. Episode von Devils and Demons. Das große Jubiläum steht kurz bevor. Aber bevor es soweit ist, habe ich mir heute nicht Pascal dazu geladen, sondern den großartigen André Hecker. Hallo.
Moin, moin, Chris.
Wir waren ja im September, Ende September, muss man ja mittlerweile schon sagen, zusammen auf dem Fantasy Filmfest und haben uns dort noch weitere Filme angesehen, die wir in unserer Preview noch nicht besprochen haben, darunter auch große Namen wie Free From Hell oder Ready or Not. Bevor wir auf die einzelnen Filme eingehen, André, generell mal ein Fazit zum diesjährigen Fantasy Filmfest. Wie bist du zufrieden mit der Filmauswahl? Siehst du Verbesserungspotenzial für das Filmfest? Siehst du Probleme beim Filmfest?
Ja, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen im Vorfeld auch, so allgemein, nicht nur wir beide, auch so mit Genre, beziehungsweise mit Branchenkollegen und Co. und anderen Filmfans aus dem Genrebereich vor allem. Und ja, man muss einfach sagen, dass Fantasy Filmfest, ich meine, es war jetzt die 33. Ausgabe, es gibt es halt echt schon eine ganze Weile. Und ich persönlich muss sagen, sie hatten dieses Jahr nicht das stärkste Line-Up insgesamt. Also man merkt halt in den letzten Jahren, dass sie ja doch stark versuchen, ihr Publikum anders zu erreichen. Hinter dem Filmfest steckt halt jetzt keine öffentliche Einrichtung oder so. Also es ist jetzt nicht wie das Filmfest Hamburg, das auch von der Stadt gefördert wird und von den Ländern eben Geld bekommt, weil es quasi eine offizielle, auch eine politische Veranstaltung mitunter ist, sondern es ist einfach eine, dahinter steht eine ganz normale Privatfirma, die auch Geld verdienen muss im Endeffekt. Und naja, du merkst halt, dass die seit Jahren versuchen auch immer wieder eben größere Blockbuster mit reinzunehmen. Vor zwei Jahren hatten sie das erste It-Remake quasi exklusiv vom deutschen Kinostart. Jetzt in den Nights Anfang diesen Jahres war The Favorite mit drin. Also das Filmfest hat sich schon sehr gewandelt in den letzten Jahren, weil früher war es einfach so, da hast du wirklich nur den Kram wirklich gesehen, den du eher nicht im, also den gar nicht im Kino siehst oder vielleicht sogar auch gar nicht im Heimrelease erstmal oder das wirklich dauert, bis sie überhaupt mal die Filme dann irgendwann zu haben sind. Da hast du wirklich eher die Nischenfilme wirklich bekommen. Mittlerweile merkst du eben, dass sie sehr umschwenken da allgemein, so was die Filme angeht. Und in diesem Jahr waren halt auch hier mit, ich meine, es hat natürlich thematisch trotzdem gepasst, jetzt in Ready or Not zum Beispiel, wo wir darüber sprechen, die kommt regulär ins Kino und in 47 Meters Down 2 kommt regulär ins Kino und Scary Stories to Tell in the Dark kommt regulär ins Kino. Das sind alles schon größere Filme natürlich, die jetzt auf dem Filmfest nicht laufen müssten, weil sie eben wirklich in den nächsten vier Wochen nach dem Filmfest alle regulär im Kino starten. Und auch ein Professor and the Madman hier mit Mel Gibson zum Beispiel, der auf dem Filmfest eigentlich eher nicht wirklich was zu suchen hat, genau wie Hotel Mumbai. Das sind auch nicht so wirklich die Genrefilme, die man jetzt da wirklich unbedingt hinpacken muss. Also es hat sich schon sehr gewandelt, was so die Filmauswahl angeht. Und du merkst, dass sie irgendwie versuchen wollen, so ein breiteres Publikum bis ins zu adressieren. Nichtsdestotrotz hast du natürlich immer noch ein paar Perlen so drin, gar keine Frage. Und auch ordentlich eben die Filme, für die das Filmfest bekannt ist, also möglichst irgendwie absurd, blutig oder wie auch immer. Aber ganz allgemein eben dieses Jahr Filmfest fand ich insgesamt vom Line-Up nicht so stark. Es war sehr viel, das haben wir auch schon in der Preview ja quasi gesagt gehabt, es war sehr viel Durchschnittliches dabei und auch sogar sehr viel eben nicht so Gutes, tatsächlich überdurchschnittlich viel nicht Gutes, das ich letzten Jahr so nicht auf dem Schirm hatte zumindest. Also es war immer doch eher im zumindest solide Bereich dabei, so Ausfälle gab es immer, aber nicht in der Höhe, muss ich sagen. Und es ist so ein bisschen, man merkt so vielleicht auch langsam, dass die alteingesessenen Filmfesthasen auch so langsam irgendwie diesen Wechsel so ein bisschen, die wollen ja nicht so mitmachen. Man merkt so, es bleiben viele Vorstellungen leer, selbst so die im Vorfeld so als Festivalkracher gesehen werden, sind eher verhalten gefüllt. Ich weiß nicht genau, ob die parallel da gezogen werden kann oder ob die Leute allgemein so ein bisschen müde werden, was diese Filmfestivals in Deutschland angeht. Ich meine, wir sind nicht das größte Filmfestivalland, das ist klar. Aber ja, man muss einfach mal beobachten, wo das Festival an sich hingeht. Dieses Jahr insgesamt einfach war ich jetzt einfach nicht so begeistert. Und die Frage ist eben, woran liegt's? Weil an der Filmauswahl eigentlich nicht. Wenn man jetzt gerade eben, wir haben aktuell Festivalzeit wieder, Filmfestivalzeit, auch im Ausland eben vor allem. Wenn man da mal in die anderen Länder guckt, was da so läuft, es werden diese Filmfesttag 50 Filme, größere Festivals zeigen bis zu 150. Ja. Und da gibt es noch durchaus Sachen, die eben bei uns nicht gelaufen sind, die mir jetzt überall gerade, jetzt gerade rumgereicht werden, wie zum Beispiel Nightingale, der neue von der Babadook-Regisseurin und solche Geschichten. Also es gibt schon Filme noch, vor allem auch wirklich Filme, die heiß erwartet werden. Und es ist irgendwie die Frage, ist die Auswahl des Fantasy-Filmfest-Komitees, haben die einen anderen Geschmack? Oder liegt es einfach wirklich daran, dass sie die Filme nicht bekommen? Sind es Deals, die da nicht zustande kommen?
Ja, ich glaube tatsächlich eher Letzteres. Du hast doch schon auch gerade in diesem Jahr stark bemerkt, dass dort einige deutsche Labels, die die Rechte an einigen dieser Filme haben, doch sehr häufig vertreten sind. Wenn ich jetzt so an Cape Light oder Splendid denke, so die so ein bisschen ja auch sich aus Genre-Kino spezialisiert haben.
Ja.
Und dann ist sowas wie Free From Hell, was in Deutschland bei Studio Kanal vertrieben wird, rauskommt, ist dann schon die Ausnahme. Es ist auch so, gerade wenn du die Trailer-Shows vor jedem Film siehst, dann merkst du halt immer, ja, Splendid, Splendid, Cape Light, Splendid, und das ist dann vielleicht ab und zu noch mal was von Kochfilms oder so. Aber gerade die doch großen, sag ich mal, sind kaum vertreten. Ich glaube, da ist Ready or Not wirklich einfach auch schon mittlerweile eine große Ausnahme, muss man sagen. Also
ja, das stimmt schon.
Recht. Also es ist schon, gerade wenn du jetzt auch siehst, du hast es gesagt, ein paar Filme laufen auch im Kino, aber andererseits guckst du, ah, cool, Filmfestival, oh, der Film, der kommt nächste Woche schon im Heimkino raus, ach, der auch schon, ach, der auch schon. Und viele sagen sich dann vielleicht auch, okay, dann leih ich mir den halt doch aus. Und klar, es ist natürlich eine gewisse Atmosphäre, die du bei so einem Filmfest mitkriegst. Gerade jetzt, wenn wir jetzt in Hamburg im Filmtheater Savoy, ist natürlich schon was Spezielles und auch was, wofür man dann sagt, nee, komm, dafür gehe ich jetzt ins Kino, den kaufe ich mir jetzt nicht für zu Hause. Aber ich weiß nicht, ob es allen noch so geht. Das ist halt
ja, genau, das meine ich, ja, da hast du vollkommen recht. Die Zeitspanne, die ja eben zwischen den Releases vergeht, die ist für viele, die eben, ja, die eben doch dann immer gucken, so, die gehen nicht jede Woche ins Kino, sondern gucken dann doch eher so ein, zweimal im Monat maximal und gucken dann doch auf den Preis und sagen, oh, jetzt, ob ich jetzt 12 Euro ein Kinoticket kaufe oder 9 Euro.
Ja, guck, wir haben ja beim Hamburger Filmfest haben wir The Lighthouse gesehen, sehr empfehlenswerter Film im Übrigen, und der kommt halt erst Ende November ins reguläre Kino und dann haben wir den einfach mal fast 3 Monate vorher gesehen und das ist dann eine Sache, da sagt man sich schon, okay, dafür gehe ich auf jeden Fall aufs Filmfest.
Auch übrigens ein Beispiel dafür, ja, hätte auch aufs Filmfest gepasst, haben sie auch nicht bekommen, ne, also ich glaube auch tatsächlich, es liegt eher an den Rechten. Ich glaube, sie fragen sicherlich alles an, sie bekommen aber nicht alles. Das wird das Problem sein. Die Frage ist halt, so dann, ja, hat das Filmfest einfach, hat es einfach nicht mehr den magnetischen Effekt von damals so. Also wenn man wirklich mal zurückguckt, es gibt ja so eine inoffizielle Fanseite vom Filmfest, wo du quasi rückwirkend alle Festivals durchgehen kannst und nochmal die Programme angucken kannst, rückwirkend. Also was da gerade auch in den 90ern, was da alles auf dem Filmfest Premiere gefeiert hat, ist unfassbar. Also da waren wirklich alle Top-Karäter irgendwie, die halb was wenigstens mit Genre zu tun haben, dabei. Und so, das ist so ein bisschen zurückgegangen, muss man leider einfach sagen. Und ja, die Frage ist halt, sind die Rechteinhaber jetzt eher doch auf größeres Festivals aus? Finden die das Fantasy-Filmfest nicht mehr so relevant? Das ist halt so die Frage.
Ja, das stimmt. Ja, und es fing ja quasi schon an am Eröffnungsabend mit dem eigentlich vielversprechenden The Lodge, auf dem Papier vielversprechenden, von Veronika Franz und Severin Fiala, die ja durchaus für Furore gesorgt haben mit ihrem sehenswerten Film Ich sehe, beziehungsweise Goodnight Mommy. Und der Film hat uns ja ziemlich, ich will jetzt nicht sagen, sehr enttäuscht zurückgelassen, aber wir waren schon, ja,
gedämpft. Also,
gedämpft, nenne ich es mal. Also in dem Film, der beginnt so ein bisschen als, ja, Familiendrama, würde ich sagen. Also es sind getrennte Eltern. Der Mann hat schon eine neue, viel jüngere Frau und die Mutter kommt überhaupt nicht damit klar, bringt sich dann um und die Kinder landen dann beim Vater nach vielen Tränen und nach viel Trauer und sie sollen dann ein Wochenende, ein Weihnachtswochenende, glaube ich, oder eine Weihnachtszeit in einer abgelegenen Berghütte ein Wochenende verbringen. Also die nenne ich sie mal Stiefmutter und die beiden Kinder. Und der Vater ist dann auch erst dabei und verlässt die drei dann für ein paar Tage und dann sind sie alleine in der Kabine und dann passieren sehr mysteriöse Dinge, teilweise übernatürliche Dinge, aber auch viel, ja, Kopfkratzen, zumindest wenn ich so an unsere Reaktion denke. Also allein die Prämisse, André, des Films, da braucht man wirklich sehr viel Suspension of Disbelief, um da folgen zu können.
Ja, wir haben ja schon darüber viel, über den Einstieg wurde ja viel diskutiert, ja. über den du quasi drüber stolpern musst. Also wenn du bei dem Film die Ausgangslage schon einfach nicht schlucken kannst, dann hast du ein Riesenproblem mit dem Teil. Und es ist eben dieser Kerngedanke, wie gesagt, wir sind jetzt beide keine Eltern, aber wir haben gerade von eben Elternteilen, die ja. den Film gesehen haben, gehört, dass sie da einfach nicht drauf klarkamen, auf diese Ausgangssituation, dass eben ein Vater seine beiden Kinder, die gerade eh noch so unter Schock stehen auch, ne, nach dem tragischen Tod der Mutter, dass sie die mit einer neuen, ihnen bisher unbekannten Person, einer unbekannten Frau, alleine in so einer abgeschiedenen Hütte lässt.
Also, die selber ein tragisches Erlebnis hatte, das kommt noch dazu.
Genau, die selber eine Vergangenheit hat, die Kinder quasi, also man vermutet es, was genau dahinter steckt, ist so ein bisschen eben das große Fragezeichen auch über dem Film, aber es ist da irgendwas. Es ist irgendwas mit ihrer Vergangenheit nicht richtig so. Das kriegt man eben angedeutet. Also man merkt einfach, das stimmt alles Mögliche nicht und der Vater weiß das auch. Und ob man das dann eben direkt so eben hinnehmen möchte, das ist eine ganz große Frage, die jedem selbst überlassen sein muss. Wenn man da aber schon drüber stolpert in der ersten Viertelstunde quasi, dann hat man schon mal einen schweren Einstieg für den Film.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand tatsächlich, wie gesagt, ich habe die Prämisse erstmal geschluckt und habe mich dann darauf eingelassen. Und ich fand durchaus, dass der Film in seiner ersten Stunde sehr nette Bilder präsentiert. Also handwerklich sowieso sehr sauber, der Film. Er hat ein langsames, aber angenehmes Tempo und erzeugt durchaus auch eine unheimliche Stimmung. Solange man eben noch gar nicht weiß, wo das Ganze hinlaufen will. Und da funktioniert der Film. Aber irgendwann die Glaubwürdigkeit geht dann noch weiter bergab mit dem Film, so wie mit der Handlung. Und dann versaut er sich echt sehr viel im letzten Drittel, fand ich. Also da waren einige Szenen drin, wo ich dachte, oh, muss das jetzt sein? Und es wurde dann auch irgendwann egal. Also mir wurde vieles egal in dem Film.
Ja, also man kann ihn auf jeden Fall zugute heißen, dass er es schafft, gerade diese Hütte super zu inszenieren,
ja.
Weil die Kamera macht ein fantastisches, trickst quasi sehr geschickt, weil sie die Kamera immer sehr in den Ecken der engen Räume platzieren, dann auf Weitwinkel. Das heißt, du hast immer so fast schon so Fischglas-Optik. Also alles sieht so, diese Räume wirken irgendwie so riesig, obwohl es eigentlich eine super beengte kleine Hütte ist, mit nicht viel Platz für jeden. Es ist so zweistöckig zwar, aber trotzdem, die Räume sind alle sehr klein und jeder hat so sein kleines Reich für sich, jeder hat sein Zimmerchen und das war's, dann gibt's ein Wohnzimmer. Und die Kamera fängt das alles sehr geschickt ein, als ob das alles sehr, die Räume wirken so vereinsamt irgendwie. Also alles ist sehr steril und sehr kalt, passend eben auch zum Wetter und zur Stimmung. Und zudem alles sehr in so einen Brauntönen gehalten. Es ist sehr trist. Also der Film hat so eine wirklich düstere Tristesse, die er da aufzieht. Und das ist schon alles sehr gut inszeniert. Und auch Darsteller ist fantastisch. Riley Keough als Hauptdarsteller, ja. Die macht super. Auch hier Jaden Martell, den man ja aus It und so kennt, jetzt auch der Jungdarsteller. Alles cool. Das passt alles soweit. Übrigens, die Mutter, ganz kurz Fun Fact, die Mutter wird ja gespielt von Alicia Silverstone, ganz am Anfang, die sich das ja, Leben nimmt.
Stimmt, ja,
da war ich erstmal kurz, so muss ich dreimal hingucken, weil die erkennst du fast nicht mehr wieder. Auf jeden Fall, atmosphärisch und so, da passt das alles. Und das ist alles wirklich sehr stimmig. Man kann ihm auch so ein bisschen, nicht ankreiden, aber muss er sich gefallen lassen. Er versucht auch so ein bisschen, gerade was die Stimmung angeht und die Bilder, so ein bisschen Hereditary-Vibes abzugreifen.
Puppenhaus.
Ja, genau, es gibt ein Puppenhaus. Ich glaube nicht, dass es abgekupfert ist. Ich vermute fast, das wurde parallel geschrieben. Ja. Und jetzt müssen sie sich leider, weil sie später dran waren, müssen sie sich jetzt da den Vergleich gefallen lassen. Aber gut, das ist alles nicht so tragisch, weil er kann schon optisch da, macht er schon sehr viel richtig. Aber wie du sagst, das Problem bei mir war, du hast eigentlich schön gesagt, es wurde mir zunehmend egaler, was da passiert. Und das liegt zu einem daran, dass der Film sich irgendwann anfängt, quasi die ganze Story zurecht zu twisten. Und zwar nicht, und zwar nicht nur einmal. Und wenn ich sage zurecht twisten, dann meine ich wirklich, der verschiebt da Regeln und Eindrücke. Er lässt dich halt oft so in falsche Fährten rennen, was ja an sich okay ist. Aber ich finde, wie er es sich dann auflöst mit den Twists, ist sehr unglaubwürdig. Also, er verschiebt da Regeln und will dir was vor der Nase vorführen, aber es macht's eigentlich nur noch unglaubwürdiger zu dem, wie die ursprüngliche Prämisse eigentlich schon gedacht war. Und das macht er eben nicht nur einmal, sondern sogar mehrmals. Und sie versuchen dann wirklich im letzten Drittel, auch wie du sagst, Das hat's dann wirklich nochmal richtig versaut. Versuchen sie wirklich mit so, fast mit Biegen und Brechen, so mit der Axt da reinzuschlagen. Und jetzt muss doch mal alles auf den Kopf gestellt werden. Ihr müsst jetzt euch gleich mindfuckmäßig die Haare raufen. Was ist hier nur los? Aber es funktioniert irgendwie gar nicht so, wie sie es denken. Deswegen, ich glaube, auf dem Papier klang es alles irgendwie cooler. Und auch gerade dann das Ende war für mich auch nochmal irgendwie so ein Dämpfer, weil das spielt sich dann dafür, dass sie davor so Mindfuck und noch nie da gewesen wieder und versuchen so dir alles, dir den Kopf matschig zu twisten. Dafür war das Ende schon wieder dann sehr, sehr simpel und eigentlich sehr plakativ und das hatten wir auch so schon.
Und da muss sich halt wirklich doch irgendwie dann auch den Vergleich gefallen lassen. Wir haben in den letzten Jahren halt, hat sich das Horrorgenre zumindest in Teilen ja schon hin so ein bisschen wieder in den psychologischen Horror verschoben. Auch gerade in viele Slowburner-Filme. Und da muss sich dann halt schon den Vergleich gefallen lassen mit Filmen wie Hereditary oder sei es der Babadook oder The Witch. Jetzt nicht vielleicht thematisch, aber einfach vom Aufbau des Films und von wie der Film handwerklich funktioniert und das Tempo und diese Dinge. Und da muss man sagen, kann er nicht mithalten, also schon kaum mithalten. Also es war ja für einen Öffnungsfilm, also ich fand eigentlich so, ich war sehr heiß auf den Film und es klang alles sehr vielversprechend, aber das kann auch mit dem vorherigen Film der Regisseure nicht mithalten. Also das war schon eine kleine Enttäuschung. Den kann man sich schon mal angucken, aber ich glaube nicht, dass der auch in der nachträglichen Rezeption großen Anklang findet.
Nee, vermute ich leider auch. Also, wie gesagt, ich alles in Ehren gehalten, so. Die beiden haben schon eine Vision. Das sieht man auch. Aber die Ausführung, die hat wirklich, die, wie gesagt, auf dem Papier, glaube ich, hat das alles irgendwie besser geklungen. Aber ausgeführt war es jetzt eigentlich wirklich, ja, wie du sagst, es war so gleichgültig. Und das ist bei so einem Film, der auch eigentlich eine sehr schwere Thematik ansprechen will im Kern, mal wieder, und da wirklich auch so, sag ich mal, ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, er wirft ja schon Fragen auf, ne, über Darstellungsweisen von Familienzusammenfügungen und so weiter und so fort. Und dafür, dass er eigentlich da wirklich sehr smart sein möchte, wirkt er halt dann im Endeffekt dann doch sehr plump und will es dann doch wieder eigentlich nur auf den Shock-Value oder auf den Twist-Value ankommen lassen. Das ist ein bisschen schade, weil er hätte durchaus mehr auch für Aufruhr sorgen können.
Ja. Ein Regisseur, der durchaus für provokante Filme verantwortlich ist, Tetsuya Nakashima, hat mit It Comes einen Film vorgelegt, der wohl ganz in der Tradition seiner bisherigen Werke Confessions, The World of Kanako und Kamikaze Girl stehen soll. Ich habe ihn nicht gesehen, du hast ihn gesehen. Kann er mithalten? Kann er provozieren? Kann er schocken? Oder was war es am Ende? Ich weiß nur, er ging tatsächlich irgendwie deutlich länger, als es die Prämisse auf dem Papier hergab. Aber erzähl mal.
Tatsächlich ist It Comes gar nicht so der Shock-Value oder noch nicht mal so der, also Kanako und Confessions waren ja beide sehr düster und auch sehr, haben sehr viele Fragen aufgeworfen, die man, wie so gerade soziale Fragen und auch Darstellung von wer ist Held, wer ist gut, wer ist Identifikationsfigur und so weiter. Bei It Comes funktioniert jetzt alles ein bisschen anders, da geht er mal einen anderen Weg hier. Nicht ohne aber gleichzeitig trotzdem eine wirklich bunte Zauberkiste voller Craziness irgendwie abzuliefern. Also man kann den Film wirklich kaum beschreiben. Im Kern geht es darum, eine junge Familie, ein junges Ehepaar kriegt ein Kind. Und das Kind wird anscheinend plötzlich von irgendeiner Entität besessen. Und sie rufen einen Exorzisten und einen befreundeten Journalisten und versuchen das irgendwie zusammen in den Griff zu kriegen. So, das ist die Grundidee des Films. Ganz grob. Wie er es aber ausspielt, ist wirklich an abgefahrener Inszenierung, an alle 10 Minuten liefert der Film dir einen neuen Plotpoint. Alle 10 Minuten, der dauert fast 140 Minuten. Er macht da so viel auf von irgendwelchen Flashbacks aus den Kindheiten der Charaktere über, ich retelle quasi den Film innerhalb des Films irgendwie dreimal, immer aus verschiedenen Sichten, aus jeder Sicht kriegst du plötzlich eine neue Perspektive auf die eigentliche Geschichte, weil jeder irgendwas gesehen hat, was der andere nicht weiß und trotzdem wird's nicht langweilig, obwohl er dir jetzt quasi auch zehnmal dasselbe vorkaut, weil er immer wieder es schafft, da so einen Dreh reinzukriegen, dass du es immer wieder auf neue da sitzt und denkst einfach nur so, was ist eigentlich hier los? Und es geht dann wirklich über Familiendrama, teilweise wirklich Comedy und Slapstick-Einlagen bis hin zu wirklich Exorzismus und Geisterhorror, zurück über irgendwelche plötzlichen Gesangseinlagen und Musikvideoausschnitte bis wieder hin zu esoterischem esoterischem Drama, und es ist wirklich verrückt. Also du kannst sie wirklich kaum irgendwie in Worte fassen. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Das ist der Punkt. Egal was er da macht, egal was er dir auf dem Bildschirm kleistert, es ist extrem unterhaltsam, weil er schafft es halt, trotz diesen 1000 Plot-Arcs, die er aufmacht, dir eine Geschichte zu erzählen, und du bleibst trotzdem dran. Also er verstolpert sich nicht in diesem ganzen Wirrwarr, sondern er hat genau einen Plan und er zieht ihn genau durch. Und du kannst halt dranbleiben, ohne dass es zu konfus wird. Und das ist echt krass. Das musst du erstmal hinkriegen, ja, so viele Ebenen aufzumachen und trotzdem so eine stringente Geschichte daraus zu erzählen. Und wirklich ganz tolle Bilder, tolle Kamera, toll gespielt. Es ist wirklich einfach eine durchgeknallte Genre-Reise durch verschiedenste Ideen seines zermarterten Hirns irgendwie. Und es funktioniert. Ich fand den wirklich sehr großartig. Muss man erlebt haben. Ist wirklich, kann man wirklich nicht beschreiben.
Viel Inhalt, das ist nicht gerade eine Beschreibung, die auf Rob Zombies neuen Film.
Und das ist noch übertrieben.
Ja, das ist noch übertrieben. Der vorläufige Abschluss der Firefly-Geschichte, die mit House of Thousand Corps und The Devil's Rejects ihren Anfang nahm und jetzt mit sehr vielen Jahren Abstand scheinbar vorläufig beendet wurde. Ich stelle schon mal für dich die Frage in den Raum: Hat Rob Zombie all sein Pulver eigentlich schon damals verschossen, ne? Muss man ja wirklich sagen. Also mittlerweile ist die Liste der Filme, die eher unverträglich sind in seiner Biografie oder Filmografie, doch deutlich größer als die Menge an verträglichen Filmen. Und vielleicht ist Rob Zombie einfach kein guter Geschichtenerzähler und Regisseur. Vielleicht ist es so. Wir waren sehr entgeistert. Also der Film hat mich schockiert, und zwar aufgrund dessen, dass er einfach sehr, sehr schlecht ist. Also er erzählt keine Geschichte, nicht so wirklich. Er muss leider in großen Teilen der Spielzeit auf Satake, der leider verstorben ist, verzichten, der schon zu Drehzeit sehr angeschlagen und krank war und deshalb nur eine ganz minimale Rolle, ja fast ein Cameo-Auftritt hier nur abliefern kann. Und stattdessen kommt dann eine Figur hinein, die der Geschichte oder der Story rein gar nichts bringt. Und irgendwie hat dann auch, ich meine, man muss es mit Vorsicht genießen, es gibt ja einen Director's Cut, wir haben die Kinofassung gesehen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da sich an der Brutalität und an der Gewalt in der Schnittfassung noch was ändern wird, aber ja, das war alles sehr underwhelming. Also der Film ist weder brutal noch schockierend, noch erzählt er eine Geschichte, die irgendwie sinnvoll ist. Wir haben uns sehr gelangweilt. Also ich habe dich ja auch beobachtet. Ich beobachte dich ja immer im Kino, falls du es nicht weißt.
Doch, das ist dein King.
Ja, das ist mein King. Aber wir haben uns durchgekämpft durch den Film, sage ich mal. Und das ist so ein kleiner Widerspruch, weil die Stimmen aus den USA jetzt nicht euphorisch waren, aber durchaus positiv. Aber vielleicht ist auch die Fankultur oder die Fangemeinde von Rob Zombie auch einfach eine andere. Aber hier in Deutschland kam der Film generell wie bei uns beiden einfach auch nicht gut an, ne?
Ja, wie du sagst, also das Problem ist halt wirklich, das Problem. Also Fakt ist, Rob Zombie hat in Amerika einen ganz anderen Kultstatus als bei uns. Das ist genau. Er ist da halt einfach, auch durch seine Musik oder als Persona, einfach so ein, gerade eben in der, ja, sag ich mal so, in Richtung Metal-Szene und so weiter. Ja. Und eher so, hat einfach eben einen Kultstatus. Und das überschneidet sich nochmal auch mit dem Filmgeschmack, oft mit eben Horror und Co. Und ich glaube, deswegen neben seine Werke da stoßen da auf viel mehr Begeisterung an sich schon, weil er sie macht, ne? Das ist so ein typisches, kannst du mit Podcast vergleichen, ne? So setzt irgendein bekanntes Gesicht hinter das Mikro und er wird erstmal gehört. Ich glaube, so ist es ja auch. Sie feiern die Person Rob Zombie, deswegen gucken sie sich die Filme an und sind bei ihm immer ein bisschen gnädiger, einfach weil sie Fans von ihm sind. Würde ich mal so behaupten, das ist so meine Wahrnehmung, was ich so aus den USA über seine Person mitbekomme. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, man muss wirklich einfach mittlerweile sagen, er ist kein guter Regisseur und er ist kein guter Storyteller. Es ist einfach Fakt. Und meiner Meinung nach, ich mag Devil's Reject sehr gern und ich finde, für mich ist es sein bester Film. Und ich glaube leider einfach, er hatte einfach mit ein, zwei Werken, hatte er ein glückliches Händchen, muss man einfach sagen. Weil einfach im Schnitt, über sein ganzes Portfolio hinweg, muss man einfach sagen, dass der größte Teil einfach Käse ist. Und der Käse variiert mal zwischen noch anschaubar und eben wirklich volligem Müll. Ich meine, das Vorgängerwerk 31 war auch schon eine Katastrophe.
Ja.
Und Ziel vom Hell reiht sich da eben nahtlos ein. Das Problem ist einfach, du merkst bei dem Film irgendwie, für mich hat der ganze Zeit gewirkt wie, wir müssen den machen. Oder ich muss
den. So ein Fanfilm, ne?
Ich muss den machen, weil die Fans seit Devil's Rejects halt schreien, mach doch weiter Firefly, geil. So, deswegen, es fühlt sich ein bisschen an, also muss der irgendwas kommen, muss sich irgendwas aus dem Schublade ziehen, um diesen Film machen zu können. Und das erzählt sich halt komplett durch. Der Anfang eben, wie du sagst, Sid Hack leider nicht mehr dabei jetzt gewesen, außer am Anfang kurz mal 2-3 Minuten maximal. Dann führen sie quasi einen nicht bekannten Onkel ein, den es bisher nie gab, aber plötzlich ist er da. Und befreit die beiden übrigen Fireflies aus dem Knast und dann geht's halt wieder los auf quasi, es ist ein bisschen wie Devil's Rejects 2, weil er ist ja genauso wie ein Roadmovie wieder, nur eben langweilig. Und ich hatte halt so sehr gehofft, dass nachdem quasi Haus der 1000 Leichen ja wirklich eher so ein Horror Texas Chainsaw Massacre Vibe hatte, der ja viele, ne? Also ich habe ja schon gemerkt, wo er so seine Inspiration her hatte. Das war ja alles so in Richtung TCM und eher so Hillbilly. Ja. Dann die Devil's Rejects Genresprung wirklich in so einen Road-Movie-Thriller. Und ich hatte so gehofft, dass er mit dem dritten wieder was Neues probiert. Dass er quasi, alle drei Filme haben eine eigene Identität und eine eigene Idee, ein eigenes Genre. Aber Three from Hell ist wirklich einfach im Grunde eine nahtlose Fortsetzung, auch was das Genre angeht. Es ist wieder ein Road-Movie, sie machen die gleichen Sachen im Endeffekt. Sie fahren nur rum, killen halt ein paar Leute auf dem Weg, labern ein bisschen von Motherfucker und dann ist auch schon wieder rum.
Ja, es gibt ja auch nur drei Set-Pieces im ganzen Film, die aber auch alle nicht so, du hast am Ende in Mexiko die Szene, du hast einmal das an diesem, was war das, so ein White Trash Campinganlage da.
Genau.
Und
dieses
das
eine Haus.
Von dem Gefängnisdirektor.
Ja, genau, ja.
Ja, aber das ist alles so, ja, es wirkt leider auch, also man merkt auf jeden Fall, dass dort kaum Geld hintersteckt. Also klar versucht man da wie immer so Rob Zombie ähnlich noch im Schnitt und im Editing mit ein paar Effekten und sowas noch was rauszureißen, aber das ist auch eher negativ aufgefallen, die ganzen Bildfilter und auch der ganze Look war irgendwie, hat mich sehr gestört an dem Film. Und dann hast du halt auch noch eben Jerry Moon Zombie dabei, die wirklich ja, ich will gar nicht mal sagen, dass sie Geschmackssache ist, weil sie ist einfach eine furchtbar schlechte Schauspielerin. Das
nicht ich sag bei ihr ja jedes Mal, dass die sich nicht wundert, dass sie einfach niemand besetzt auf der Welt, außer ihr Mann. So, denk mal drüber nach. Und dann muss er sie wieder auch inszenieren, natürlich ohne Ende. Ne? Es gibt bestimmt dreimal Szenen, wo sie in Zeitlupe irgendwo zu einer dummen Musik herläuft und oh, das ist so nervig. Das trägt dem Film nichts bei. Nichts.
Sie wirkt irgendwie auch so ein bisschen so wie so eine White Trash Harley Quinn zwischenzeitlich, so bei diesen Gerichtsverhandlungen und was da war.
Ja, ja.
Das war irgendwie nichts. Also, ach, und auch der Film hat auch so unnütze Dialoge, so langgestreckte Dialoge, die aber überhaupt nichts erzählen, so, also die auch nicht witzig sind. Also der Film hat auch null Humor, der bei mir angekommen ist. Und das ist irgendwie so eine Reise, das ist wie so ein Reisevideo, in dem so die langweiligsten Orte der Welt oder so, keine Ahnung, ich weiß es
nicht. Die langweiligsten, dreckigen White-Trash-Orte der Welt.
Ja.
Ja, und dann selbst wenn er, das ist ja noch das Problem, selbst wenn er dann mal eben irgendwie zu Action oder eben auch Gewalt kommt, wofür Rob Zombie auch immer berüchtigt war, dann ist das alles so schlecht inszeniert. Die Kamera ist super hektisch, du erkennst fast nichts. Wenn, dann teilweise schneidet er auch wirklich weg. Also das hätte ich bei Rob Zombie auch nicht gedacht. Ich dachte jetzt, wenn er noch mal raus hat, dann lässt er es auch wieder ordentlich irgendwie saften. Auch nicht. Wobei ich habe jetzt, also wir haben im Kino nicht die Unrated gesehen.
Ja, sag ich ja, deswegen.
Dann, die habe ich jetzt noch nachträglich gesehen, die Unrated. Es sind aber wirklich marginale Änderungen.
Ah, okay.
Da wird halt bei einem Messer, Shadow Moon Zombie sticht einmal eine Frau ab und dann wird halt statt dreimal wird halt 17 Mal zugestochen. So, ja, okay. Ne? Aber das sind auch nur so 2-3 Szenen. Oder bei einem Headshot läuft da ein bisschen mehr CGI-Blut. Das ist auch noch, kommt auch noch dazu, wenn das dann auch blutig wird, dann teilweise mit CG, das schlecht gemacht ist.
Ja, auch das und Mündungsfeuer bei den Knaben,
alles, war, glaube ich, auch CGI. Es ist alles so billig. Und ja, also Unrated und oder Kinocut, völlig egal, gibt dem Film wirklich auch nichts dazu. Der erzählt wirklich einfach gar nichts. Die Reise ist stinklangweilig. Die Figuren erleben überhaupt keine Erweiterung. Die machen genau das, was sie im Vorjahr gemacht haben, eben einfach nur in Dröge. Also das war wirklich, ja, wir haben ja beide nach dem Film wirklich erstmal kräftig durchgeatmet, dass er zum Glück um war. Mit 111 Minuten, irgendwie knapp 110 Minuten, auch nicht gerade kurz. Und nee, also es war wirklich einfach nix. Und man muss sich ehrlich langsam fragen, so Rob Zombie, was machst du da noch?
Ja, ich hoffe, ja. Also ich war wirklich, also das hat uns wirklich fassungslos gemacht. Ich bin jetzt schon wieder fassungslos.
Und der Kinosaal war ausverkauft, ne? Natürlich, weil es trotzdem, eben weil, das merkst du dann trotzdem auch bei uns in Deutschland.
Auf, erinnerst du dich noch, die Leute haben applaudiert?
Zumindest ein paar.
Zumindest ein paar. Einer hat den Daumen runter gehalten, aber es haben Leute applaudiert und ja.
Ja, aber wie ich eben sagte, ne? Trotzdem merkt man halt, du siehst halt trotzdem, der Name zieht. Bei kleineren, coolen, irgendwie Geheimtipps, aber bei kleinen, cooleren Filmen ist nicht mal der halbe Saal gefüllt, aber plakat hier Rob Zombie auf den Scheißfilm und du fühlst trotzdem den ganzen Saal ausverkauft. Ne? Das ist halt genau der Punkt und darum läuft er natürlich auch, weil sie damit den Saal vollkriegen.
Deswegen zitiere ich diesen berühmten deutschen Rapper Fanboys. Kommen wir zum anderen Film. Du hast dir einen etwas kleineren Film im Lineup angesehen, der es dir aber sehr angetan hat. I See You von Adam Randall.
Ja, habe ich mir eigentlich nur angeguckt. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, weil A, gab es keinen Trailer, was es immer noch nicht gibt. Und ich muss sagen, im Endeffekt ist das sehr gut. Denn darauf komme ich gleich noch, aber schon mal vorweggenommen, umso mehr Werbematerial es für diesen Film geben wird in der Zukunft wahrscheinlich, wenn er doch mal einen Verleih findet, umso schlechter kann es nur werden, weil der Film lebt halt komplett von seinen Überraschungen. Das ist ein bisschen ähnlich zu Parasite, der gerade jetzt im Kino ja läuft. Man sollte über I See You wirklich nichts wissen, deswegen werde ich auch nicht viel groß erzählen. Es ist auch schwer, den Film zu besprechen, tatsächlich ohne irgendwas vorwegzunehmen. Ich habe ihn mir angeguckt, weil die Fantasy Filmfest Chefin oder die beziehungsweise die Vorführchefin, die auch für die Programmauswahl verantwortlich ist, die Friederike, hat ihn auf dem Filmfest immer wieder, wenn sie da mal Filme anmoderiert hat, immer wieder I See You empfohlen. Meint, das ist ihr Tipp des Jahres, dieses Fantasy Filmfest Jahres. Soll man sich doch bitte anschauen. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, wenn sie schon sagt, so das ist ihr Highlight unter den ganzen Filmen, dann will ich das jetzt doch mal wissen. Und ja, ich meine, Adam Randall hat jetzt nicht so die größte Vita bisher, diesen Level-Up gemacht, 2016 und diesen, wie hieß der andere, I-Boy von ihm, genau. Also ist jetzt nicht der, hat jetzt nicht die Mega-Vita, aber er versucht es zumindest und dachte ich mir, ja komm, gebe ich ihm eine Chance. Und ich muss sagen, ich war extremst positiv überrascht. Was kann man grob zusammenfassen? Im Endeffekt geht's in I See You um einen Kleinstadt, Sheriff, Detective, der ein verschwundenes Kind wiederfinden soll in der Stadt. Und gleichzeitig passieren bei ihm zu Hause, er hat eine Frau und einen Sohn, passieren dort irgendwie seltsame Dinge bei ihnen im Haus. Irgendwie so ein bisschen Richtung übernatürlich oder zumindest irgendwie Bilder hängen plötzlich schief oder solche Geschichten. Und zudem hat er mit seiner Frau gerade einen Zwist, weil sie wohl fremdgegangen ist, glaubt er. Das ist so die Ausgangssituation des Films. Und mehr möchte ich jetzt wieder zur Story gar nicht mal sagen. Der Film ist so zum Miträtseln. Das ist so ein schönes, der ist wie so eine kleine Puzzlebox, die du selbst zusammensetzen musst. Und der hat halt extrem viele unerwartete Tonalitätswechsel, aber eben nicht so wie The Lodge, die dich dann irgendwie, die dich für blöd verkaufen so ein bisschen, sondern tatsächlich sehr, sehr clever. Das Drehbuch ist unfassbar smart geschrieben. Und ICU bietet quasi so ab der Mitte, gibt es eine Kehrtwende, die den Film halt quasi wirklich auf 180 einmal rumdreht und du denkst so, was? Und das war echt wirklich, das, da hast du im Kino, hast du wirklich alle so, was? Also wirklich, du hast die Leute wirklich gehört, so, die mussten alle so auch akustisch darstellen, dass sie gerade wirklich einfach verblüfft waren. Und das macht der Film halt wirklich, wirklich gut. Und er schafft es dann wirklich auch rückwirkend, weil du die erste Hälfte quasi auch wieder so gesehen hast, wie du, also siehst die erste Hälfte des Films nochmal anders, wenn du die zweite dann kennst. Und auch rückwirkend macht das wirklich alles komplett Sinn. Also er erlaubt sich halt wirklich keine Drehbuchfehler. Das ist schon ziemlich schwierig natürlich bei solchen Konstrukten, wenn du sowas aufbauen möchtest. Das hat er sehr gut gemacht und schafft es dann nicht in irgendwie eine Stolperfalle sich selbst zu bauen. Das war echt, echt gut. Es gibt im Finale oder so im letzten Drittel gibt's dann so ein, zwei Szenen, die dann wieder relativ so genre-generisch sind. Da sind ein paar Klischees drin, was so Verhalten von Figuren angeht. Das war so, ja, okay. Aber die habe ich ihm auch so geschenkt im Endeffekt. Und er ist kein perfekter Film, aber er ist extrem smart, clever und ist einfach ein befriedigendes Seherlebnis und schafft einfach nochmal eine Erzählstruktur aufzubauen, die ich so noch nicht gesehen habe. Und von daher war das so echt dieses Jahr auch wirklich tatsächlich wirklich auch so mit mein Highlight des Filmfestivals, ja.
Also mein Highlight war tatsächlich der wahrscheinlich neben Free From Hell auch Film mit dem größten Namen im Programm, und zwar Ready or Not von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillette für das beste Mann.
Wow.
Die zuvor, die sind ja so ein Filmemacher-Kollektiv, ja, und haben zusammen Beiträge in VHS gehabt, in Southbound, und ich glaube, ja, Devil's Due, der etwas missratene Exorzismus-Film, der nicht, ja, eben missraten war, und deswegen sehr überraschend, was dabei rausgekommen ist. Also klar, das ist jetzt eine große Produktion. Ich weiß gar nicht, wer ist da der Verleih, war das, ich glaube Fox, ne? Ja, 20th Century Fox, ja, ist da der Verleih. Und eine echte Granate, also kam sehr gut an auf dem Festival, hat richtig Bock gemacht, hat natürlich auch wieder eine Prämisse, die man erstmal schlucken muss. Also es geht dort mehr oder weniger um eine Hochzeitsveranstaltung, und die Braut heiratet quasi in eine reiche Familie ein, und es ist so, dass die Familie eine merkwürdige Tradition hat, denn um Mitternacht findet grundsätzlich ein Gesellschaftsspiel statt, dass die Braut quasi losen darf. Und dieses Mal hat sich herausgestellt, dass es sich um Verstecken handelt. Was hier allerdings ein bisschen aus dem Ruder läuft, würde ich es mal dezent sagen. Denn die Familienmitglieder trachten jetzt der Neubraut ums Leben. Und herausgekommen ist echt ein sehr spaßiger, unterhaltsamer Film, würde ich sagen, der zu Recht da auch Applaus bekommen hat im Kinosaal. Also ich war sehr begeistert, mir sehr, sehr gut gefallen und gehört für mich bis jetzt auch zu den besten Filmen des Jahres.
Ja, ich bin immer noch der Überzeugung davon, dass ich ihn, wenn ich ihn zu Hause gesehen hätte, nicht ganz so gut gefunden hätte. Also ist schon gut, aber nicht ganz so euphorisch, wie ich jetzt noch im Filmfest war. Das ist das Plus einfach vom Filmfest. Wenn da der ausverkaufte Saal wirklich so mitgeht wie bei Ready or Not, dann ist das richtig cool. Also wirklich, da waren ja Szenen, wir hatten ja Szenenapplaus dabei, wir hatten wirklich ausuferndes Lachen,
besonders von einer Person, Frau hinter uns,
ja, die ja wirklich zusammengebrochen ist. Nee, aber das war natürlich ein tolles Erlebnis einfach. So macht so ein Filmfest dann auch Spaß. Das war der perfekte Film dafür, auf jeden Fall. Nein, ist, wie du sagst, ist es wirklich, der macht einfach von hinten bis vorne Laune. Die Idee musste einmal schlucken, auch hier. Aber weil der Rest wirklich so cool und so spaßig war, habe ich das hier gerne irgendwie hingenommen. Und er schafft diesen wirklich schwierigen, ich meine, gerade für dich, du magst ja in der Regel keine Comedy im Horror.
Ja.
Und er schafft diesen Spagat wirklich aus witzigen Szenen, aber dann auch wirklich ist so diesen nächtlichen Todeskampf da eben von ihr.
Genau, die Comedy verhindert nicht die Spannung und das Mitfiebern.
Genau.
Also er zieht einfach die Grundhaltung des Films nicht ins Lächerliche.
Ganz genau. Also du nimmst ja diesen Todeskampf da trotzdem einfach körperlich und physisch, ja, und psychisch auch komplett ab, und sie gibt ja da wirklich auch alles, und Samara Weaving hier auch wieder echt in einer grandiosen Hauptrolle.
Und endlich mal in einem guten Film.
Genau, ich mag sie ja wirklich gerne und ich gönn's ihr so, dass sie jetzt auch mal einen Film gemacht hat, der wirklich gut ankommt und nicht immer diese Trash-Scheiße für MacG drehen muss. Und nee, wirklich, der macht einfach so viel richtig, dass ich ihm das absolut verziehen habe, und der macht einfach Laune, ist dabei trotzdem noch spannend, hat ein paar blutige Momente, ist nicht überufernd splatterig oder so, aber für so einen doch eher Mainstream-Film hat er schon echt ein paar Härten drin, und auch echt ein paar Überraschungen. Das Finale ist großartig, hat auch so echt so ein paar unverhoffte schwarzhumorige Dinger drin, wo die das so, das machen sie jetzt aber nicht, oder okay, sie machen's. Und wirklich, also ist einfach wirklich von hinten bis vorne ein kurzweiliges Vergnügen irgendwie. Knappe 90 Minuten, so super entspannt und ja, macht einfach Laune.
Das hat mich für mich irgendwie so ein bisschen damals an das Gefühl erinnert, als ich zum ersten Mal Zombieland gesehen habe, der natürlich noch deutlich mehr Comedy-Aspekte hat, aber einfach so ein Überraschungsfilm, ein Genrefilm, der durchaus auch Mainstream-Guckern gefallen könnte, aber auch für eben Horrorliebhaber funktioniert. Also irgendwie hatte ich das Gefühl irgendwie wieder bei diesem Film. Einfach so ein, ich krieg meinen Horror, aber ich bin auch einfach bestens unterhalten und habe einfach den Spaß meines Lebens gerade mit dem Film. Und ja, echt gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er im Boxoffice angekommen ist. Der ist ja mittlerweile auch im Kino gestartet. Aber das ist auf jeden Fall ein Film, den ihr euch auf jeden Fall ansehen solltet. Der hat echt richtig viel Spaß gemacht.
Und am besten in einer kleinen Runde. Also ich glaube echt, mit ein paar Leuten macht er immer noch am meisten Spaß. Ja. Ich glaube, so alleine auf der Couch, so ja. Ja, immer noch
gut. Der war auch deutlich brutaler als erwartet.
Also sag ich ja gerade, ja.
Ja, wie du gesagt hast, ja. Und er hat noch ein paar Darsteller dabei, die man echt schon lange auch nicht mehr gesehen hat. Ich hatte nämlich gerade jetzt vor ein paar Tagen Cube nochmal im Rewatch. Und da ist mir aufgefallen, dass die ältere Dame der Familie von Nikki Guadagni gespielt wird. Und das ist eine der Darstellerinnen aus Cube gewesen. Das war wieder ein lustiger Zufall dann. Und Andy McDowell hat man auch echt schon lange nicht mehr gesehen im großen Kino, muss ich sagen. Also doch.
Ja, das stimmt. Oder auch ein Adam Brody oder so.
Ja, sowieso, ja. Auch sogar mal richtig gut, ja. Muss ich sagen, also der hat echt Spaß gemacht. Wir haben uns dann, ich glaube, das war sogar danach, oder war es nach Free From Hell? Nach Free From Hell war das, hatten wir uns Rabbit angesehen von den Soska Sisters, die ja auch immer so ein bisschen Hit or Miss sind. Also sie hatten ja mit American Mary einen wirklich richtig guten Film. Sind dann, ja, haben ein paar Auftragsarbeiten gemacht, unter anderem für die WWE mit Vendetta und See No Evil 2. Ich bin ja ein großer Anhänger von See No Evil 2, aber im Prinzip ist das kein guter Film. Und deshalb war man gespannt, wie sie jetzt David Cronenbergs Rabbit quasi neu verfilmen. Und ja, ich sag mal so, Hit or Miss ist gar nicht so einfach bei diesem Film. Er hat Elemente, die Hit und Elemente, die Miss sind in dem Film. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Film sehr durchaus mich begeistert hat zu anfangs, aufgrund der wirklich gelungenen praktischen Spezialeffekte, die echt richtig gut aussahen. Also alles, was da mit Make-up zu tun hatte und mit Prothesen und sowas, das sah richtig gut aus. Aber irgendwie musste auch das ganze Budget reingegangen sein, denn der Film per se sah eher aus wie so eine südamerikanische Telenovela, so von der Qualität her. Und das ist halt auch das Problem, was ich mit dem Film hatte. Alles, was so wirklich Richtung Horror ging, hat mir durchaus gefallen. Aber alles, was sich mit den Nebenschauplätzen beschäftigt hat und auch mit den Figuren selbst, ja, das war halt Soap, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war, ja, ich weiß nicht. Sie haben auch so ein bisschen versucht, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, die Soska Sisters versucht so ein bisschen den Reffen-Style so ein bisschen reinzukriegen mit so ein paar Neonlichtern und sowas alles.
Ja, das stimmt.
Aber halt auf so einem Niveau, ja, am Ende mittelmäßig für mich, muss ich sagen. Wie gesagt, er hatte Sachen, okay, da dachte ich, das haben sie echt gut gemacht, aber dann auch so Sachen, boah, sehr einschläfernd auch zum Teil, muss ich gestehen. Ich bin auch kurz eingeschlafen.
War auch spät.
Ja.
Nee, gehe ich eigentlich komplett mit. Was man auch dazu sagen kann, sie haben auch nicht so richtig verstanden, was Body Horror bedeutet. Also ja. Da haben sie eben nicht ganz kapiert, was Cronenberg wirklich mit Body Horror ja auch ausdrückt. Und was.
Ja, aber eigentlich müssen sie es ja wissen, weil ich meine, American Mary ist, sag ich mal, Paradebeispiel für modernen Body Horror und da müssen sie eigentlich wissen, wie es
funktioniert. Ja, aber anscheinend haben sie sich, glaube ich, hier einfach an Cronenberg überhoben, der Body Horror wirklich auch tiefgreifend, systematisch und soziologisch aufgreift, und das haben sie einfach hier überhaupt nicht gemacht. Der ganze Body-Horror-Part, gerade im Finale, das wirkte wirklich einfach wie so ein Creature-Feature eher. Also nur ein paar Tentakel irgendwo aus der Frau wachsen lassen, machen jetzt auch keinen Body-Horror. Und das war einfach alles sehr plakativ. Also das haben sie von Cronenberg irgendwie nicht gut adaptiert, auf jeden Fall. Ansonsten gehe ich eigentlich komplett bei dir konform. So, er ist solide, der hat seine Spannungsmomente, der hat ein paar tolle Effekte, auf jeden Fall. Auch echt schön eklig teilweise. Und hat auch eine gewisse interessante Figurenzeichnung. Ich fand auch die Hauptdarstellung irgendwie ganz sympathisch und ich fand ja diesen Modezahn geil, da diesen den Chef.
Ja, es war ja ein Deutscher, ne?
Ja,
also die Rolle.
Ja, Gunther.
Ja.
Von Mackenzie Gray gespielt. Und
was war nochmal die Phrase von seiner neuen Modekreation? Das war so eine deutsche Schadenfreude.
Schadenfreude, ne? Ja.
Ja.
Die Kollektion hieß Schadenfreude, genau. Und das war irgendwie alles schön absurd so ein bisschen. Das hat schon Spaß gemacht, aber ja, im Endeffekt so ergibt halt auch irgendwie zu wenig. Also das, wie du sagst, der Look war nicht gut, so das Optische und so weiter, reden wir mal nicht mal drüber, aber er hat auch nicht bei der Stange gehalten so richtig, weil er war auch einen Tick zu lang irgendwie, und nach einem ganz guten Auftakt, das ging alles sehr, sehr zügig, hat er sich echt wenig Zeit gelassen. Aber so im Mittelpart waren so ein paar Sachen, da hat er auch sehr viel wieder Exposition betrieben, auch ein bisschen zu oft, weil irgendwann war dann so, ja, ich hab's verstanden, was mit ihr los ist, so, und dann hat er es aber noch dreimal gezeigt, so dass sie jede Nacht irgendwie rausgeht und irgendwie Leute absaugt. So, das hab ich irgendwann verstanden, so, das mussten sie irgendwie nicht dreimal zeigen. Also er hat ein bisschen weniger Exposition und ein bisschen dann mehr hinten raus mit der Auflösung, hätten sie besser spielen können, das war auch ein bisschen plakativ dann am Ende. Ja, es ist, den kann man sich mal angucken, aber das ist doch eher Amazon Prime-Maß so. Das ist jetzt nichts, was ich mir ins Regal stelle.
Ich wollte jetzt eigentlich auch jedes wie eine Filmbewertung mit dem Satz abschließen, ist ja kein Parasite, ne?
Na gut, da können wir den Podcast aufhören.
Ja, das stimmt. Ja, das waren jetzt erstmal noch so die großen Filme, die wir dabei hatten. Es waren auch noch ein paar andere Filme dabei, die zum Teil, ja, zumindest namhafte Elemente haben, wenn ich da Night of My Life denke von Casey Affleck oder sei es Jesse Eisenberg in seiner Hauptrolle in Vivarium oder eben auch Shadow, der neue Film von, jetzt habe ich seinen Namen fast schon wieder vergessen, von Zhang Yimou, der tatsächlich ist halt peinlich einer meiner Lieblingsregisseure. Ich gucke seinen Namen nach, aber egal. Da waren noch ein paar bei, die habe ich alle nicht gesehen, aber die hast du alle gesehen. Vielleicht noch mal ein kurzes Roundup für die Zuhörer.
Fange ich mal mit Shadow an. Ja, habe ich gesehen. Schon vorweg, hat mir nicht so gut gefallen, leider. War so Durchschnitt. Das Problem ist, bei so einem Zhang Yimou erwarte ich halt leider ein bisschen mehr einfach. Das Problem ist, der Film ist extrem langsam und er verlässt sich sehr viel auf seine sehr politische Handlung. Und das heißt, die erste Stunde war wirklich, ging komplett um, um Königreiche, die im Clinch liegen, wer mit wem, Allianzen. Ja, dann gibt's da noch gibt's irgendwie so einen Typ, der hat sich mal irgendwo abgesetzt und den müssen wir jetzt wiederfinden und oh Gott, wirklich die erste Stunde, sorry, das ist wieder Geschmackssache. Ich kann mit sowas nicht anfangen. Das ist mir einfach zu dröge. Diese ganze, immer diese Kingdom-Geschichten und um Erben und hier und da, und das war einfach mir zu langweilig inszeniert. Es gab so ein, zwei Trainingskämpfe dann quasi in dieser Zeit, die so ein bisschen kurz aufgelockert haben, aber das war es dann im Endeffekt auch. Nach der ersten Stunde kriegst du dann ein bisschen mehr. Das Problem ist, finde ich halt, an dem Film ist auch die ganze Action quasi, die geballte, beläuft sich so auf 15 Minuten. Bei knapp 2 Stunden. Du hast 15 Minuten wirklich Action und der Rest des Films ist wirklich eher ruhige, ja, Unterhaltung und Metaphorik. Und hast du nicht gesehen? Und bei Zhang Yimou wartet man nun mal einfach auf die Action. Das ist halt so. Das ist das, was ihn groß gemacht hat, die Inszenierung von Martial Arts und einfach gut choreografierten Kämpfen. Und hier kriegst du die dann auch, zumindest eben dieser kurzen Zeit. Du hast die eine Armee kämpft quasi mit klingenbestückten Regenschirmen. Was für einige nett inszenierte Szenen sorgt, auch dann, wenn sie zum Beispiel in die Stadt einfallen, dann setzen sie sich alle in ihre Regenschirme und rutschen dann damit so den Berg runter in die Stadt rein und man kann sie halt nicht aufhalten, weil da Klingen dran sind und sie alles wegsäbeln, was sich in den Weg stellt und so. Das war alles schon ganz nett und gibt echt auch ein paar nette One-on-One-Kämpfe und ist auch alles schön brachial. Der Film sieht wunderschön aus, weil er sehr in so einem... Ja, er ist nicht schwarz-weiß, aber er hat so einen leichten, so einen Blau-Grau-Schimmer liegt über allem und nur so ein paar prägnante Details sind dann irgendwie mehr hervorgehoben und so. Das ist schon alles ganz, ganz, ganz schön und echt sehr malerisch. Aber im Endeffekt waren wir einfach zu dröge, muss ich einfach sagen. Die Story konnte mich nicht fesseln. Es gibt dann im Finale auch noch mal wieder typische Sachen so, ja, nochmal Verrat, der verrät den, oh, das habe ich ja alles gar nicht kommen sehen, doch, nach 2 Minuten eigentlich schon. Und war irgendwie einfach zu dünn. Es war einfach zu dünn. Die Story war nicht interessant genug, um dann nur über diese, Anführungszeichen, nur 15 Minuten Spannung und Action hinweg zu trösten. Deswegen, leider nur Mittelmaß für meiner Seite aus. Dann hat sie noch Vivarium genannt. Das ist ein Sci-Fi-Thriller, sage ich mal, mit Jesse Eisenberg und Imogen Poots in den Hauptrollen, die ein junges Paar spielen, die ein neues Zuhause suchen. Und sie stoßen auf einen Real Estate Agent, also quasi ein Immobilienmakler, der sagt, hey, wir bauen hier gerade oder haben gerade hier ein tolles neues eine tolle neue Bleibe gebaut. Das ist so ein quasi neuer Vorort. Alles ganz modern und tipptopp. Kommt aber mit, wir zeigen euch das mal. Und dann fahren sie mit ihm da hin. Ja, und dann ist da quasi eine riesige Reihenhaus-Siedlung, oder beziehungsweise nicht Reihenhaus, sondern eine riesige Siedlung von einzelnen Häusern, die alle genau gleich aussehen. So, tausende Häuser, alle sehen genau gleich aus. Und sie besichtigen das dann und sind schon so ein bisschen so, ist ja irgendwie weird und so. Sieht eigentlich echt alles total so identisch aus hier, copy-paste. Und ja, und kaum haben sie das Haus besichtigt und gehen wieder raus, ist der Typ weg. Der Agent, denken sie so, Und naja, fahren wir wieder und versuchen dann da wegzufahren. Das Problem ist immer, wenn sie auf der Straße rausfahren, kommen sie hinten wieder rein. und merken dann eben, die sind da in diesem Feld aus Häusern irgendwie eingesperrt worden. Das ist so die Ausgangslage. Und ja, und dann bleiben sie eine Nacht da, weil sie halt irgendwie nicht wegkommen. Und am nächsten Morgen liegt plötzlich ein Paket vor der Tür. Und in dem Paket ist ein Baby. Und daneben liegt ein Zettel, der sagt, zieht das Baby auf und dann dürft ihr gehen. Und das ist quasi die Ausgangslage. Driftet dann in so eine, ja, Mischung aus, ja, wir müssen irgendwie versuchen, hier rauszukommen und vielleicht müssen wir uns unserem Schicksal aber auch einfach ergeben. Vielleicht ist das hier eine höhere Macht oder was auch immer. Das heißt, es spielt dann so zwischen so, sie nimmt dann diese Aufgabe an und sagt, wir müssen das Kind großziehen. Er sagt, wir müssen es einfach umbringen und wegfahren. Er versucht dann irgendwie Tunnel zu graben und macht alles, um da wegzukommen. Und sie ergibt sich dann so ein bisschen im Schicksal. Das dreht sich dann auch mal wieder und hier und da. Also es geht um diesen Zwist der beiden, ne? Wie gehen wir mit dieser Situation um? Dazu gesellen sich echt ein paar schöne abstruse Sachen, ein bisschen überhöhte, bisschen Mystery, bisschen noch eben Sci-Fi-Geschichten. Es wird dann immer mysteriöser und es tauchen Botschaften auf und Hinweise und hier und da. Und sie driften so beide eben in den Wahnsinn ab. Und im Endeffekt wirklich ein guter Film, war sehr unterhalten, hat es aber nicht ganz geschafft, mich komplett zu überzeugen, weil er leider auch auf die Laufzeit, irgendwann verliert sich diese ganze Idee. Es wirkt ein bisschen wie eine lange, das sagt man öfters heutzutage bei Sci-Fi-Filmen, aber es ist halt einfach leider so, es wirkt leider wie eine lange Black Mirror-Folge. Ne? So als 40, 50 Minuten Episode von einer Serie hätte das, glaube ich, richtig gut funktioniert. So auf 100 Minuten dauerte auch. Ist es ein bisschen zu lang, kann die ganze Idee nicht komplett tragen. Aber lohnt sich trotzdem meiner Meinung nach anzuschauen, weil er wirklich ein paar schöne Ideen hat und die beiden Hauptdarsteller eben auch einfach super sind.
Ja, Imogen Poots bin ich ja so ein kleiner Fan von.
Die ist super, ja.
Green Room.
Ja, die ist super. Die ist super. Nee, deswegen, also allein wegen den beiden, die spielen auch wirklich gut zusammen. Das macht schon Spaß. Also kann man auf der Uhr haben, Vivarium. Und was hast du jetzt noch gesagt? Ach, Light of My Life, ne?
Ja.
Ja, Light of My Life, der neue Casey, von und mit Casey Affleck, der unter dem Vorbehalt, dass man weiß, was er so getrieben hat in den letzten Jahren, wer das nicht mitbekommen hat, er hatte ja einen Skandal, weil er wohl wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, also bei dem Dreh, in Verruf gekommen ist. Und jetzt inszeniert er hier einen Film, bei dem die Story ist, dass alle Frauen auf der Welt tot sind. Kann man drüber streiten, wie klug das ist oder ob das Provokation sein soll. Nämlich er ist quasi, also nur Männer überleben noch auf der Welt. Alle Frauen sind durch ein Virus, durch eine Pandemie umgekommen. Durch einen seltsamen Virus, den keiner erforschen konnte. Und aber er hat noch eine Tochter. Das ist die letzte überlebende Frau quasi auf der Welt, vermutet er zumindest. Und naja, er gibt sie aber als Sohn aus. Sie hat kurze Haare und sie soll immer mit dunkler Stimme, möglichst dunkler Stimme irgendwie sprechen. Und am besten gar nicht, denn er hat halt Angst, dass natürlich, sie dann, geraubt wird ihm oder eben, dass andere auf dumme Ideen kommen, wenn sie merken, dass da noch eine Frau lebt, natürlich. So von wegen Repopulation und so. Und naja, der Film ist halt extrem Slow Burn. Der dauert 2 Stunden, fühlt sich an wie 6, wirklich, der ist so langsam. lebt im Endeffekt wirklich nur aus Einstellungen wie Casey Affleck und seine Tochter, miteinander reden. Es sind nur Dialoge, es geht eben um Rückblicke, so wie schön es war und versuchen sich irgendwie diese schreckliche Situation schön zu reden und das Beste daraus zu machen. Und ja, ein kleines Mädchen kommt in die Pubertät, so nach dem Motto, so Vater-Tochter-Gespräche, so. Also er nimmt sich da wirklich alle Zeit der Welt und des ganzen Universums, um das irgendwie, diese Beziehung der beiden da darzustellen. Das funktioniert an sich auch ganz gut. Die beiden spielen wirklich toll zusammen, das muss man ihnen lassen. Aber es ist halt sehr wenig, ja. Und zudem muss man sagen, es ist ein bisschen schwierig von der Darstellung her, denn sie treffen natürlich dann eben auch auf andere Menschen, beziehungsweise Männer. Und generell jeder Mann außer er selbst sind Wichser. Ne? Also jeder will ihnen was, so jeder ist ein Arsch und also es ist ein bisschen hart inszeniert, so ein bisschen mit der so einem Daumen drauf, so hier, das, ne, muss jetzt aber auch klar sein, dass hier alle bösartig sind, außer er selbst, so. Und es fühlt sich halt, er ist halt, ich meine, wer The Road gesehen hat, ne, mit Viggo Mortensen, ja, so, er geht genau in die Richtung, nur nicht so, einfach nicht so spannend, weil er einfach zu wenig erzählt. Und wenn es dann mal irgendwie zu Gewalt kommt, ist das relativ hart. Es ist alles sehr bodenständig geerdet und jetzt irgendwie nicht heroisch, sondern wirklich einfach drastisch inszeniert. Da gibt es auch echt so zwei, drei Härten. Aber wenn, also es passiert aber nur wirklich nur so zwei, drei Mal im Film überhaupt irgendwas außer Gespräche quasi so. Und es war einfach zu wenig. Es war mir einfach zu wenig. So, man kann ihn gucken, der ist wirklich gut inszeniert und hat schöne Bilder. Und wie gesagt, die beiden spielen toll zusammen. Aber der Film erzählt eigentlich nichts. Der erzählt wirklich gar nichts.
Das erinnert mich so ein bisschen, nur ist der wahrscheinlich der bessere Film, von dem ich hier rede, von Deborah Granik's Leave No Trace mit Ben Foster. Hat so einen ähnlichen Aufbau. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass dort die humane Population irgendwie halbiert wurde. Aber es ist dort so, dass dort quasi der Vater ein Aussteiger ist und mit seiner Tochter im Wald so ein anonymes Leben führt. Das ist auch von der Regisseurin von Winter's Bone. Und der hat tatsächlich so eine ähnliche Prämisse. Ich glaube, der funktioniert besser. Also guckt euch den ruhig mal an.
Ah, den habe ich auch gar nicht gesehen.
Was mich interessiert, ja, in Deutschland mal wieder einer dieser tollen Filme von Sony, die nur auf DVD rausgekommen sind, warum auch immer.
Also ich würde sagen, guck lieber Children of Man, das ist der bessere Light of My Life.
Ja, gut, klar. Obwohl, eigentlich lustig, die drei haben so einen ähnlichen Plot, aber sind eigentlich alle drei verschiedene Genres, ja. Eigentlich ganz interessant. Mich würde noch interessieren, Extraordinary, der ja aufgrund der Trailer, die mir auch durchaus gefallen haben, ja auch sehr gehypt wurde im Vorfeld des Festivals, hat er gehalten, was er versprochen hat?
Bei mir schon. Also ich habe jetzt nicht den Meilenstein erwartet, aber ich habe eine gute Unterhaltung erwartet und das hat er mir auf jeden Fall gegeben. Ist eine Geister-Grusel-Mystery-Komödie, wobei man Komödie in Anführungszeichen setzen muss, denn es ist jetzt nicht irgendwie eine Slapstick oder eine Pointen-Comedy, sondern der Film kommt aus Irland. Der hat schon diesen beiläufigen britischen, nicht unbedingt trocken, aber weißt du, es sind keine Gags, die er abfeuert, sondern es sind einfach die obskuren Figuren und die obskuren Situationen und die alltäglichen so Situationskomik eben, das ist das, was hier greift. Ist also eine Comedy, die man mögen muss, ist ein bisschen speziell, ist jetzt sicherlich eben, wie gesagt, ist jetzt kein Hangover oder so. ist einfach ein sehr spitzer Humor, den man einfach den einen treffen muss. Wenn er das aber tut, dann funktioniert der sehr gut, der Film geht im Endeffekt um eine ganz klassische, alleinstehende, mit 30er Frau, die Fahrlehrerin ist und der ihr Vater war aber früher Geisterjäger. Und sie hat so ein paar Mechaniken quasi früher so mit ihm gelernt und so, aber seitdem er durch einen, beziehungsweise durch ihr Versagen bei einer Austreibung quasi umgekommen ist, hat sie dem abgeschworen. Und sie kommt auf einen neuen Fall, weil ein Mann aus ihrer Stadt Probleme hat eben mit einem Geist und er bittet sie, ihr zu helfen und erst will sie nicht, dann flippert doch und hast nicht gesehen. Und daraus erstreckt sich dann eben eine kleine Gruselreise, die bis dahin geht, dass irgendein ein erfolgloser Popstar, Pop-Rockstar, Countrystar den Satan beschwören will. Was sie natürlich verhindern muss. Und ist wirklich einfach ein sehr liebenswerter Film. Ist ein quirliger
Und auf sympathisch.
Ja, genau. Es ist wirklich, er ist sehr klein. Er fühlt sich auch klein an. Das ist auch ganz okay, ganz richtig so. Es ist einfach ein Kleinstadtfilm über Alltagsprobleme, aber verknüpft eben mit so einer kleinen Geistergeschichte und nimmt sich halt überhaupt nicht ernst, natürlich. Und liefert dann auch so eine Beziehungsstory noch mit rein, natürlich, und es ist einfach alles ganz, ganz süß und niedlich, und der Humor ist halt, wie gesagt, speziell, den muss man annehmen können. Gibt dann auch so ein paar schöne auch Anspielungen so in Richtung so Alpha-Beta-Männchen-Humor, solche Geschichten, und das macht er alles schon ganz, ganz smart. Und ja, kann man gar nicht viel drüber sagen. Man muss den Humor, der muss einen treffen. Wenn das funktioniert, dann kann man eine schöne Zeit mit dem Film haben, schöner, solider, kleiner irländischer Film. Wenn der Humor einen verfehlt, und das merkt man schon nach den ersten drei Szenen, dann kann man den eigentlich fast ausmachen, weil dann wird er einfach nicht wirken auf die Laufzeit, weil das macht ihn einfach aus.
Klingt aber gut, will ich mir auf jeden Fall noch angucken.
Ja,
nicht gesehen haben wir bisher 47 Meters Down 2 und Scary Stories to Tell
in the Dark.
Mhm. Die werden wir dann bei Gelegenheit dann nochmal besprechen. Zum Abschluss der heutigen Runde möchte ich jetzt noch dein absolutes Highlight und dein absolutes Lowlight wissen.
Ja, meine Highlight, also Highlights teilen sich so.
Nee, eins.
Eins, okay. Da muss ich einfach...
Oh, zwei. Okay, zwei.
Also ich sag mal, also das Überraschungshighlight war I See You.
Ja.
Und das einfach auf der Leinwand hat mich geflasht komplett, weil ich wirklich gar nicht wusste, was ich zu erwarten habe. Highlight ist It Comes.
Und das Lowlight? Gut, da sind wir uns wahrscheinlich einig.
Das Lowlight teilt sich eigentlich Three from Hell und Porno.
Ah ja, Porno, stimmt, da war ja noch was. Ich
also Three from Hell wirklich einfach, weil ich dann doch was erwartet habe, gerade weil ich David Rejects mochte und der mich dann wirklich, also dafür hat mich Three from Hell wirklich komplett einfach enttäuscht. Und bei Porno hatte ich einfach überhaupt von der Beschreibung her die Hoffnung auf einen lustigen Abend und dann war es halt kompletter Dreck so, ja.
Ja. Meine Highlights, Ready or Not und The Furies, der dann irgendwie doch nicht so gut ankam bei den anderen Leuten, wie ich dachte. Mhm. Und Lowlight, ja, definitiv Three from Hell, ja. Das soll es heute gewesen sein. Für euch noch der wichtigste Tipp der heutigen Veranstaltung. Da wirst du wahrscheinlich jetzt im Tenor mit einstimmen. Schaut euch Parasite an im Kino, denn es ist der beste Film des Jahres und er läuft aktuell im Kino. Schaut euch diesen Film an. Ihr werdet es nicht bereuen.
Da gehe ich konform mit. Was man auch noch sagen kann, es sind jetzt schon die Termine für die Fantasy Filmfest White Nights bekannt.
Stimmt.
Und zwar nächsten Januar. Ja, der erste Film steht auch schon, glaube ich, Deathzember, also ein soll eine Horror-Anthologie rund um Weihnachten sein. Das erste Film, der schon steht.
Passt natürlich gut im Januar.
Ja gut, ich meine, kann man noch nachträglich reinreichen. Aber ja, geh auf die Fantasy Filmfest-Seite, fantasyfilmfest.com, da sind die ganzen Daten schon drin. Wieder in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart. Und sind dann eben zwei Tage am Wochenende 10 Filme. Genau.
Wunderbar. Wunderbar. Danke, André, dass du wieder dabei warst.
Immer gerne.
Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit der großen Jubiläumsausgabe 100. Was wir alles für euch im Angebot haben. Auch André wird dort wieder zu hören sein. Alle, fast alle Menschen, die in dem Podcast zu hören waren, in Devils and Demons, werden dort zu Gast sein. Wir reden über eure Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wir reden über die besten Momente, die Show bisher hatte. Und wir reden natürlich wieder über einen, sag ich mal, Film, der irgendwas mit tanzenden Teufeln zu tun hat. Mal wieder, wenn es um ein Jubiläum geht. Also bis dahin, schaut euch Horrorfilme an, weil es ist Horror-Oktober. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.